Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, jeder von uns kennt es, diesen Wunsch, Anerkennung zu bekommen. Das Schulterklopfen, gut gemacht, der anerkennende Blick. Wir alle wollen irgendjemanden gefallen. Uns ist es wichtig, was andere über uns denken. Nach welchen Kriterien werden wir beurteilt? Nach unserem Aussehen, unserem Erfolg, nach unserer politisch korrekten Position? Wir sind darauf angelegt, dass wir irgendjemanden gefallen. In den letzten 2 Jahren haben wir in Deutschland beobachtet, wie der Wunsch von Politikern Anerkennung zu bekommen, das gesamte Handeln einzelner Personen bestimmt hat. Im vorauseilenden Gehorsam wurden die strikten Maßnahmen teilweise noch überboten. Ohne Rücksicht auf die fatalen Nebenwirkungen der Maßnahmen wurden und werden diese rigide eingehalten. Der Wunsch danach, Anerkennung dafür zu bekommen, ist sehr ausgeprägt. Die entscheidende Frage aber ist doch die, wessen Anerkennung wollen wir wirklich? Je bedeutender die Person ist, von der wir Anerkennung bekommen, desto wichtiger ist letztlich auch ihr Urteil. Wenn der Chef vorbeikommt, dann ist es egal, was der direkte Vorgesetzte von einem hält. Wenn der Chef ein gutes Urteil fällt, dann kommt alles genau darauf an. Wer zum Reich Gottes gehört, dem ist es ein Anliegen, Gott zu gefallen und nicht Menschen. Denn vor diesem Gott werden wir uns einmal verantworten müssen. Der heutige Predigttext antwortet darauf, was vor Gott zählt, was ihm wirklich gefällt und was bei ihm Anerkennung findet. Wir besuchen dafür eine Gemeinde in einer kleinen Stadt in Kolosse. Bei den Kolossern ist etwas Bahnbrechendes geschehen. Sie haben Gott kennengelernt. Sie haben den kennengelernt, vor dem sie sich einmal verantworten müssen. Sie haben Christus kennengelernt, der ihnen neues Leben geschenkt hat, der ihnen Vergebung gegeben hat. In dieser Stadt ist von Jesus Christus erzählt und berichtet worden und eine kleine Schar hat sich zu Gott hingewendet, hat neues Leben bekommen. Und diese Menschen fragen jetzt nicht mehr danach, wie sie bei Politikern oder anderen Menschen Anerkennung finden. Diese Menschen fragen jetzt danach, wie sie vor Gott Anerkennung bekommen können, wie sie Gott gefallen können. Paulus eröffnet den Brief und wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie Kolosser 1 auf. Paulus eröffnet den Brief an die Kolosser mit einem tiefen Dank. Er dankt Gott für die Kolosser. In Vers 3 bis 4 dankt er: Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Und nachdem er für diese Gemeinde gedankt hat, schließt er jetzt ein Bittgebet an. Er betet. Erst dankt er für die Gemeinde und jetzt betet er. Er beginnt das Bittgebet ab Vers 9. Deshalb hören auch wir seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Einsicht, Weisheit und Einsicht. Und nun fragt Paulus danach, wie sieht denn so ein Leben in Weisheit und Einsicht aus? Wie sieht so ein Leben aus, das nach Gottes Willen gehandelt hat und nach Gottes Willen fragt? Und damit sind wir beim Titel der Predigt heute Morgen, nämlich wie du Gott gefällst. Wie du Gott gefällst. Und Paulus nennt 3 Kennzeichen dafür, wie wir Gott gefallen können. Und im Griechischen verwendet er dafür einen Leuchtmarker, um diese 3 Kennzeichen eindeutig herauszuarbeiten. Da wir aber jetzt den deutschen oder ukrainischen oder russischen Text vor uns haben, möchte ich Ihnen einmal zeigen, welche dieser Marker dort im Text zu finden sind. Und zwar ab Vers 10. Kolosser 1, ab Vers 10. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Und jetzt kommen die 3 Punkte. In jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Und hier sind im Griechischen die Begriffe fruchtbar und wachsend oder Frucht bringen, übersetzen noch einige, und im Wachstum stehend übersetzt. Also fruchtbar und wachsend. Das ist der erste Leuchtmarker, den Paulus hier verwendet. Fruchtbar und wachsend. Dann in Vers 11, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Und hier ist der Begriff gestärkt oder mit Stärke ausgerüstet, derjenige, den Paulus besonders hervorhebt. Gestärkt. Und dann in Vers 12, indem ihr dem Vater Dank sagt. Dank sagen oder Dankbarkeit zum Ausdruck bringt. An diesen drei Begriffen orientiert sich heute die Predigt. Frucht bringen und wachsen in Vers 10, gestärkt werden in Vers 11 und Dank sagen in Vers 12. Diese sogenannten Partizipien sind in einer Zeitform verfasst, die deutlich machen, dass es sich hier um ein anhaltendes Geschehen handelt. Also es geht nicht darum, einmal kurz eine Frucht zu bringen, einmal kurz Gott Danke zu sagen und dann ist das abgehandelt, sondern es geht um ein permanentes Handeln in diesen drei Dingen. Wie du Gott gefällst. Du gefällst Gott, indem du, und damit sind wir beim ersten von diesen drei Begriffen, fruchtbar und wachsend bist. Und ich habe das zusammengefasst mit dem Wort dynamisch, indem du dynamisch bist. Wir lesen in Vers 10 in der zweiten Hälfte, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Im Griechischen sind die Ausdrücke fruchtbar und wachsend ganz eng miteinander verknüpft. Fruchtbar und wachsend, was heißt das? Das heißt, dass das neue Leben mit Gott ein pulsierendes Leben ist. Wenn der Arzt den Puls fühlt und da merkt, okay, da kommt ein Puls, dann weiß er indirekt, dass das Herz pumpt. Wenn ein Christ Frucht bringt, dann bedeutet das, dass innerlich neues Leben da ist. Ob ein Baum gut oder schlecht ist, sieht man erst dann, wenn die Früchte kommen. Und Jesus sagt genau das in Matthäus 7, Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum bringt schlechte Früchte. Das Bild des Baumes erklärt sehr, sehr viel. Ein Baum würde nie behaupten von sich, ich bin so stark und ich kann tolle Früchte hervorbringen. Ein Baum braucht tiefe Wurzeln, um die wichtigen Nährstoffe von unten hochzuziehen, um überhaupt diese Früchte zum Vorschein zu bringen. Und genauso sind wir Christen darauf angewiesen, dass wir ein tiefes Wurzelwerk haben. Dass wir nicht aus uns selbst heraus die Früchte bringen, sondern dass wir gewurzelt sind in dem Wort Gottes und durch Jesus Christus die Kraft bekommen, ein Leben zu führen, was ihm gefällt. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus diese berühmten Worte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wie viele Früchte muss man denn bringen als Christ, um ein Christ zu sein? Das Wesen des Evangeliums ist es, dass Früchte hervorgebracht werden. Es wird aber nirgendwo gesagt, so und so viele Früchte, ab dann ist man ein toller Christ. Sondern die Bibel macht im Gegenteil deutlich, dass ein Christ danach streben wird, Früchte für seinen Herrn zu bringen. Und Paulus hat bereits für die Kolosser dafür gedankt, dass sie Frucht gebracht haben. In Kolosser 1, Vers 6, wie gesagt, halten Sie gerne immer das erste Kapitel aufgeschlagen, da sagt er, dieses Evangelium ist zu euch gekommen, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. Das Evangelium hat die Eigenschaft, dass Früchte hervorgebracht werden. Und hier in unserem Predigttext in Vers 10 benennt er die Frucht, die hervorgebracht wird. Welche Frucht ist es? Schauen Sie noch einmal in den Predigttext. In Vers 10 heißt es, in jedem guten Werk fruchtbar. Das heißt, gute Werke sind eine Frucht dessen, die ein Christ hervorbringt, wenn er an seinen Herrn anfängt zu glauben. Und zwar, noch einmal bitte in den Text schauen, gute Werke, nein, alle guten Werke. Bei Paulus zählt, wie sonst auch in der Bibel, bei Paulus zählt jedes Wort, alle guten Werke. Unser gesamtes Leben soll von dieser neuen Beziehung zu Jesus Christus gekennzeichnet sein. Gute Werke sind also die Folge der Beziehung zu Jesus. Sie sind nicht eine Nebensache, sondern sind zentral. Sie sind der Weg, wie wir Gott verherrlichen können. Wie viel Zeit verwenden Sie darauf, darüber nachzudenken, welche guten Werke Sie tun können? Ohne gleich Gegenleistung zu bekommen, ohne dafür was anderes zurückzubekommen. Es gibt unzählig viele gute Werke, die wir tun können. Sie liegen nur so da, wir müssen nur anfangen. Die Hilfe beim Nachbarn. Das offene Ohr für einen einsamen Menschen, obwohl man selbst gerade auch mal nur die Ruhe haben möchte. Die Unterstützung mit Geld, mit Zeit, mit Fachkenntnis. Putz- und Fahrdienste. Und alles das ungefragt und gerne. Echtes christliches Leben wird sich immer im praktischen Alltag bahnbrechen, im diakonischen Dienst aneinander. Daher ist der Dienst aneinander eine so wichtige Auswirkung des Christentums schon immer gewesen. Christen waren es, die ausgestoßene Babys aufgenommen und großgezogen haben. Christen waren es, die alte Menschen, wie sonst in der Antike, nicht einfach beiseite geschoben haben, sondern versorgt und gepflegt haben. Und Christen sind es, die trotz der Angst vor einer ansteckenden Erkrankung einem einsamen Menschen Beistand leisten, statt nur an sein eigenes Leben zu denken. Die Art der guten Werke, die an den Tag gelegt wird, und auch die Menge der Frucht wird von dem einen zum anderen unterschiedlich sein. Jeden hat Gott unterschiedlich ausgerüstet mit Kraft, mit Energie, mit Ressourcen. Doch das Wort Gottes kennt keinen Christen, der gar keine Früchte hervorbringt. Nein, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn wir über gute Werke reden, müssen wir aber auch immer wieder auf die Reihenfolge hinweisen. Zuerst schafft Gott neues Leben, dann kommt die Frucht als Auswirkung, als Folge dessen. Gott hat neues Leben geschaffen, er hat uns vollkommen gemacht und nun nimmt er uns hinein in diesen lebenslangen Prozess der Heiligung. Gute Werke können uns nicht retten. Gute Werke können uns nicht besser dastehen lassen vor Gott. Und gute Werke können auch sehr schnell aus der falschen Motivation heraus entstehen. Und hier kommt noch ein weiterer Aspekt auf. Sehr häufig versagen wir da drinne, gute Werke zu tun. Denn gute Werke sind anstrengend, herausfordernd und erfordern die Hingabe von Zeit, von Energie und Geld. Häufig entscheiden wir uns lieber für die Bequemlichkeit statt für gute Werke. Daher sagen Sie vielleicht, na, man sollte das mit den guten Werken nicht überbetonen. Stattdessen sollte man mehr über das persönliche Versagen reden und über die Bedürftigkeit. Aber wenn man immer nur das eigene Versagen in den Vordergrund stellt, bezweifelt man dann nicht die Allmacht Gottes, die auch in meinem eigenen Leben gute Frucht hervorbringen kann? Und Sie müssen bedenken, in welchem Zusammenhang Paulus hier über gute Werke spricht. Er sagt nicht, du sollst jetzt gute Werke tun, sondern er betet. Er betet dafür, dass die Kolosser gute Werke hervorbringen. Und genau das ist auch unsere Aufgabe. Wir können es nicht von uns aus. Aber wir sind eingeladen mit Paulus zusammen für uns und für unseren Mitmenschen, für unseren Bruder und unsere Schwester zu beten. Beten Sie mit Paulus zusammen für gute Werke. Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Wir sind immer noch in Vers 10. In jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Durch die Art und Weise, wie Paulus diesen Vers formuliert, macht er deutlich, gute Werke und Erkenntnis Gottes sind nicht zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Der Praktiker, der gute Werke macht, und der Theoretiker, der Bücher am Schreibtisch wälzt und mehr über Gott erfahren möchte. Sondern Paulus macht deutlich, dass beides Hand in Hand geht. Ich erkenne, wer Gott ist durch das Studium des Wortes und dadurch lasse ich mich verändern und bringe gute Werke hervor. Und dadurch, dass ich gute Werke hervorbringe, erkenne ich mehr davon, wer Gott ist. Das ist ein Kreislauf, in dem wir uns befinden. Wir sollen gute Werke hervorbringen. Und wir sollen die Bibel zur Hand nehmen und verstehen, wer Gott ist und was sein Wille ist. Wir sollen danach fragen, was ist das, was Gott am Herzen liegt? Und das können wir nicht, indem wir unten uns hineinschauen, indem wir einfach mal überlegen, wie wir uns heute so fühlen. Sondern das können wir nur dadurch herausfinden, indem wir die Bibel zur Hand nehmen und danach fragen, was ist Gottes Wille? Sie möchten Gott kennenlernen? dann handeln sie nach Gottes Geboten. Wer so lebt, dass er Gottes Willen in die Tat umsetzt, wird auch zugleich in der Erkenntnis Gottes wachsen. Gott zu gefallen bedeutet also, Frucht zu bringen, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, ein pulsierendes Christsein zu führen. Ja, und jetzt schauen Sie vielleicht in Ihr eigenes Leben und sagen, an vielen Stellen ist es nicht so dynamisch, ist es nicht so pulsierend, sondern an vielen Stellen ist da wenig Frucht, wenig gute Werke, wenig Bibelstudium. Da ist viel mehr Mittelmäßigkeit, Komfort oder Gemütlichkeit. Was können Sie tun? Zuerst einmal beten. Beten Sie für sich selbst und beten Sie für Ihren Bruder und Ihre Schwester, dass er in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend ist. Und dann sagen Sie noch nicht Amen bei dem Gebet, sondern dann beten Sie weiter. Und zwar ab Vers 11. Mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Wie sieht ein Leben aus, das Gott gefällt? Das war die Eingangsfrage. Ein Leben, das neu gemacht ist durch die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Wie sieht so ein Leben aus? So ein Leben hat eine Kraftquelle. So ein Leben hat tiefe Wurzeln, die an den anknüpfen, der die Kraft geben kann, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und darauf geht Paulus in Vers 11 ein. Und zwar habe ich das umschrieben mit dem Begriff dauerhaft. Wie du Gott gefällst. Zuerst dynamisch, das war Vers 10. Und jetzt Vers 11, dauerhaft. Dort heißt es, wir werden mit aller Kraft gestärkt werden. Das griechische Wort für Ausharren lautet sowas wie Standhaftigkeit, Standfestigkeit, darunter bleiben, Hypomone, das heißt darunter bleiben, geduldig unter dem bleiben, was Gott einem auferlegt hat. Das andere Wort, was hier mit Langmut übersetzt ist, heißt so etwas wie Beharrlichkeit, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Wenn also Paulus darum betet, dass wir standhaftes Ausharren und Langmut bekommen, dann meint Paulus einen Lebensstil, der sich durch dieses permanente Darunterbleiben, durch eine permanente Geduld auszeichnet. Wie können wir uns das vorstellen? Am besten dadurch, dass wir auf Jesus Christus schauen. Jesus zeigte vollkommene Geduld. In Herausforderungen duckte er sich nicht weg, sondern er war standfest und geradlinig. Er war geradlinig in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Er duckte sich nicht weg, er gab nicht einfach klein bei, er ging nicht den Weg des geringsten Widerstands. Zugleich zeigte er aber auch Langmut mit seinen Jüngern. Die Jünger, die so häufig begriffsstutzig waren, die so häufig nicht verstanden haben, was er ihnen erklären wollte. Er war langmütig mit ihnen. Und zuletzt zeigte er echtes Darunterbleiben, echte Hypomone, als er Gottes Willen entsprach und den bitteren Kelch trank und für uns ans Kreuz ging, um deine und meine Schuld zu tragen. Jesus Christus ist das beste Beispiel für das, was Paulus hier sagt, nämlich mit standhaften Ausharren zu sein und mit aller Langmut. Aber wie sollen wir das schaffen? Jesus Christus hat es geschafft, das war klar. Aber wie sollen wir uns durch Ausharren und durch Langmut auszeichnen? Paulus antwortet im Vers 11 darauf. Er schreibt, dass wir mit aller Kraft gestärkt werden sollen. Wörtlich schreibt Paulus, wir sollen mit Stärke gestärkt werden oder mit Kraft gekräftigt werden. Also er benutzt genau den gleichen Begriff. Er sagt, ihr braucht gekräftigte Kraft oder gestärkte Kraft oder gekräftigte Kraft. Paulus lenkt also den Blick weg von uns, von unserer Schwachheit, hin auf den, der echte Kraft geben kann, nämlich auf Gott. Gott ist es, der in uns echtes Leben bewirken kann, der in uns die Kraft geben kann, langmütig zu sein und darunter zu bleiben. Alle Kraft, auch hier verwendet Paulus wieder diesen Begriff, er schreibt nicht nur, wir werden gekräftigt, sondern er schreibt, mit aller Kraft gestärkt. Also mit allem, was wir brauchen, um so ein Leben zu führen, was ihm gefällt. Wenn man es etwas umschreiben würde, würde man im Deutschen sagen, gestärkt durch Gott mit der größten Kraft, die wir uns vorstellen können. Durch die größte Kraft, die wir uns vorstellen können. Und woher kommt diese unbegrenzte Kraft? Auch darauf antwortet Paulus. Er sagt, mit aller Kraft gestärkt, und jetzt kommt die Antwort, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Die Quelle der Kraft ist der unendliche, herrliche und unfassbare Gott selbst. Und hier hört man so ein bisschen den Triumph durch von Paulus. Paulus, der an die Kolosser schreibt, aus dem Gefängnis heraus, und der davon spricht, dass Gott einem die nötige Kraft gibt. Und zwar nicht nur so ein bisschen Kraft, dass man ebenso durchhält, sondern mit aller Kraft. Warum? Weil er angeschlossen ist an den ewigen Gott, der herrlich ist und in seiner Herrlichkeit übermäßig viel Kraft geben kann. Wie kleinlich wirken da manchmal die Forderungen der Psychologen, die sagen, aktiviere deine eigenen Ressourcen, schau in dich, du hast die nötige Kraft. Ja, in Zeiten, in denen es uns gut geht, meinen wir häufig, die nötige Kraft zu haben. Aber was ist, wenn Herausforderungen kommen? Wenn Nöte kommen, und von denen haben viele Geschwister auch hier genügend erlebt in der Vergangenheit. Was ist dann, wenn wir uns nicht mehr auf unsere eigene Kraft verlassen können? Gott zeigt uns manchmal unsere Grenzen auf, damit wir das erkennen, damit wir verstehen, nicht wir selbst haben die Kraft, sondern wir müssen zu dem gehen, der die Kraft hat, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, und das ist Gott selbst. Die Geschichte ist voll von Menschen, die schwach waren, die aber dadurch, dass sie mit Gott verbunden waren, die nötige Kraft bekommen haben, auszuhalten, darunter zu bleiben. Im Alten Testament war es Josef. 2 Jahre lang saß er im Gefängnis schuldlos, bevor er den großen Aufstieg erlebte. David, der war jahrelang auf der Flucht vor Saul, auch unschuldig, bevor er schließlich dann doch König wurde. William Wilberforce setzte sich im 18. Jahrhundert dafür ein, dass es keine Sklaverei mehr gibt. Er musste jahrzehntelang erleben, wie er verleumdet wurde, wie ihm bösartige Unterstellungen gemacht wurden. Doch er gab nicht auf. Als überzeugter Christ wusste er, es lohnt sich, hier geduldig zu sein und auszuharren. 18 Jahre nach seinem ersten Vorstoß hatte er einen ersten kleinen Erfolg. Und kurz vor seinem Tod durfte er erleben, wie die Sklaverei wirklich abgeschafft wurde. Einmal schrieb John Newton, sein Freund und Berater, ihm einen Brief. John Newton schreibt an William Wilberforce und er schreibt Folgendes. Sie leben inmitten von Schwierigkeiten und Fallstricken und sie brauchen einen doppelten Schutz der Wachsamkeit und des Gebets. Doch da sie sowohl wissen, dass sie Hilfe brauchen, als auch wo sie sie finden, kann ich zu ihnen sagen wie Darius zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Wenn wir wissen, dass wir Hilfe brauchen und wenn wir wissen, wo diese Hilfe herkommt, dann dürfen wir voller Freude nach vorne sehen, obwohl wir in Herausforderungen stecken, obwohl wir ausharren müssen, weil wir gemäß der Macht seiner Herrlichkeit die nötige Kraft bekommen werden. In unserer Zeit wird die Tugend der Geduld nicht großgeschrieben. Bei Konflikten wird häufig der Weg des geringsten Widerstands gewählt. Es setzt sich zunehmend die Mentalität durch, dass wir ein Recht darauf haben, ein Leben zu führen, das sorgenfrei und schmerzlos ist. Bequemlichkeit, Sicherheit und Entlastung sind uns sehr viel wert. Dabei ist das eine völlig unbiblische Perspektive auf das Leben. Die Bibel fordert uns heraus, für die Wahrheit einzustehen und dafür auch Unannehmlichkeiten, Belastungen und Gefahren auf uns zu nehmen. Und aus Situationen unter stärkstem Druck geht häufig größter Segen hervor. John Payton ging als Missionar im 18. Jahrhundert aufs Missionsfeld nördlich von Australien auf die Neuen Hebriden. Es war eine Südseeinsel, in denen noch Kannibalismus ausgelebt wurde. Als er einen der Ältesten seiner Gemeinde über diese Pläne unterrichtete, rief dieser, die Kannibalen werden sie fressen. Payton sagte darauf, ich bekenne ihnen, dass wenn ich nur leben und dem Herrn Jesus dienen und ihn ehren kann, es mir einerlei ist, ob ich von Kannibalen aufgegessen oder von Würmern verzehrt werde. Und an dem großen Tag meiner Auferstehung wird mein Leib so heil wie ihr Körper in Gleichheit mit unserem Erlöser auferstehen. John Payton machte deutlich, wenn Gott mich dorthin schicken möchte, wird er mir auch die nötige Kraft geben. Im Jahr 1858 kam er mit seiner jungen Familie auf der Insel an und er verlor kurze Zeit später seine Frau und sein Kind durch Malaria. Er schreibt, erschüttert von dem schrecklichen Verlust beim Antritt auf diesem Arbeitsfeld, zu dem der Herr selbst mich so offensichtlich geführt hatte, schien mir mein Verstand eine Zeit lang zu schwinden. Der ewig gnädige Herr stützte mich und das Grab wurde mein heiliger und oft aufgesuchter Altar während der folgenden Monate und Jahre, während ich für die Errettung der heidnischen Insulaner mitten unter Schwierigkeiten, Gefahren und Todesandrohungen weiterarbeitete. Aber ohne Jesus und die Gemeinschaft mit ihm wäre ich sicher irre geworden und neben den einsamen Gräbern gestorben. 4 Jahre lang bleibt John Payton auf der Insel, bis er schließlich fliehen muss, weil er sonst auch ums Leben gekommen wäre. Er hinterlässt seine verstorbene Frau und sein verstorbenes Kind und ein einziger Insulaner hat sich bekehrt. Erfolglos, oder? Doch John Payton hat gesagt, wenn Gott mich hier gebrauchen möchte, dann werde ich ihm dienen. Denn Gott wird mich nicht fragen, wie viele sich bekehrt haben, sondern er wird mich fragen, ob ich ihm treu gedient habe. Woher bekam er diese Kraft? Er bekam diese Kraft, weil er mit dem lebendigen Gott verbunden war, der ihm gemäß der Macht seiner Herrlichkeit die nötige Kraft gegeben hat. Schon bei weitaus geringeren Anfechtungen und Nöten verlieren wir häufig den Mut. Was passiert, wenn Sie wegen Jesus Christus Ablehnung erfahren? Gott möchte Ihnen die Kraft zu Langmut und Ausdauer geben. Was passiert, wenn Ihre Familienangehörigen nicht Christen sind und Sie ihn ablehnen? Wenn Sie müde werden, für Sie zu beten? Gott möchte Ihnen Durchhaltevermögen geben. Was geschieht, wenn Sie müde werden in der Nachfolge? Wenn sie Jesus aus den Augen verlieren. Gott möchte ihnen neue Kraft geben. Er sagt ihnen zu, dass er gemäß der Macht seiner Herrlichkeit geben möchte, also reichlich. Gott weiß, dass wir von uns aus nicht die Kraft haben, standhaft zu sein. Aber vielleicht führt er uns manchmal in die Tiefe, damit wir genau das sehen und dass wir zu Gott schreien und sagen, ich selbst habe nicht die Kraft, gib du sie mir. Paulus formuliert diese Verheißung in einem Gebet. Er bittet Gott für die Gemeinde zu Kolossä, dass Gott den Christen dort diese übernatürliche Kraft gibt. Und genau das ist der Weg, diese Kraft zu empfangen, durch Gebet. Beten Sie für sich selbst, aber vergessen Sie Ihren Bruder und Ihre Schwester nicht. Beten Sie für Ihre Geschwister, damit sie gekräftigt werden mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Wer sich durch Geduld auszeichnet, tut dies, weil er von Gott abhängig ist, weil er weiß, woher die Kraft kommt, nämlich von Gott selbst. Und wer in dieser innigen Abhängigkeit von Gott lebt, wird Gott danken und preisen. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt heute Morgen angekommen. Wir haben gefragt, wie können wir ein Leben führen, das Gott gefällt? Die erste Antwort lautete, indem wir dynamisch sind, indem wir Frucht bringen, Vers 10. Die zweite Antwort lautete, indem wir dauerhaft sind, indem wir durch die Verbindung zu Gott die nötige Kraft bekommen, geduldig auszuharren. Und nun der dritte Punkt, wie du Gott gefällst, indem du dankbar bist. Dynamisch, dauerhaft und nun drittens dankbar. Wir lesen in Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Paulus beginnt das Gebet mit einem Dank in Vers 3 und 4 und er schließt das Gebet mit einem Dank. Er hat gleich zu Beginn auf das Evangelium verwiesen und jetzt kommt er noch einmal auf das Evangelium zurück. Er ist so erfüllt von der Botschaft des Evangeliums, von der Botschaft von Jesus Christus, dass er gar nicht so viel lange weiter beten kann, ohne irgendwann wieder zurückzukommen und Gott Danke zu sagen für das, was er durch seinen Sohn Jesus Christus getan hat. Und es ist passiert hier etwas sehr Interessantes in Vers 12. Er betet für die Kolosser, für euch. Und dann passiert Folgendes. Schauen Sie hin in Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat. Er wechselt plötzlich die Perspektive. Bei dem Evangelium kann er gar nicht mehr anders, als sich mit hineinzunehmen. Er sagt, ich bete für euch, ich bete dafür, dass ihr genügend Kraft habt. Ich bete dafür, dass ihr Frucht bringt. Und ich möchte euch dazu ermutigen, Gott Dank zu sagen, der nicht nur euch, sondern uns alle gerettet hat. Er nimmt sich mit hinein. Er schreibt über die Kolosser, dass sie Frucht bringen sollen, dass sie Gott erkennen sollen, dass sie ausharren sollen und wechselt dann vom ihr zum wir. Gott macht uns tüchtig, sagt er, am Erbe der Heiligen teilzuhaben. Paulus kann beim Niederschreiben dieses Gebets nicht mehr sitzen bleiben. Wahrscheinlich ist er einmal aufgesprungen vor Freude, weil er sich so gefreut hat, jetzt wieder zum Evangelium zurückzukehren. Und das möchte ich einmal lesen, Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe des Heiligen im Licht, der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wofür dankt Paulus? Was ist das, was ihn auszeichnet? Wie danken wir, wenn wir Jesus Christus dafür danken, dass er für uns gestorben ist? Wir können hier von Paulus einiges lernen. Er sagt zuerst, dass Gott uns, Vers 12, tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erben der Heiligen im Licht. Was heißt das? Vor unserer Bekehrung war Gott nicht unser Vater, sondern er war unser Richter. Und durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus wird er nun unser Vater. Und dadurch bekommen wir Anteil an seinem Erbe. Bei der normalen Erbfolge ist es so, dass ein Vater seinen Kindern das Erbe vermacht und eben nicht irgendeinem Fremden oder dem Nachbarn. Doch bei Gott ist das anders. In dem Moment, wo wir an Jesus Christus glauben, bekommen wir Anteil an dem Erbe. Wir werden hineingenommen in diese enge Familienzusammenführung. Vor unserer Bekehrung waren wir untüchtig, Erben zu sein. Das heißt, wir waren disqualifiziert. Doch durch Gottes Eingreifen ändert sich unsere Position grundlegend. Zuvor waren wir ohne Erbe. Jetzt haben wir ein Erbe. Zuvor waren wir ohne Hoffnung. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung. Worin besteht dieses Erbe? Was ist das für ein Erbe? Es ist ja kein Goldbarren, was Gott uns vermacht. Was ist das Erbe, worüber wir uns so freuen dürfen, worüber Paulus so jubelt? Wir erhalten ewiges Leben als Erbe. In Matthäus 19, Vers 29 sagt Jesus, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, was wird er bekommen? Der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Auch hier wieder der Begriff erben. Wir erben ewiges Leben. Wir bekommen das größte Geschenk, was uns zuteil werden kann, nämlich ewiges Leben bei Gott. Aber das Erbe bezieht sich nicht nur darauf, was wir in der Zukunft bekommen werden, sondern wir haben schon jetzt Anteil am Erbe durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir haben schon jetzt durch die Bibel das Erbe der Wahrheit. Das heißt, wir dürfen schon jetzt erfahren, was Gott möchte. Wir dürfen Wegweisung bekommen durch sein Wort. Wir bekommen Anteil am Segen, indem wir die Segnung der örtlichen Gemeinde erfahren dürfen. Und wir bekommen schon jetzt Gottes Kraft, die uns mit allem ausstattet, um auf dieser Erde bestehen zu können. Paulus sagt, wir bekommen ein Erbe. Wer bekommt dieses Erbe? Er macht uns tüchtig, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Das Erbe gilt nicht allen, sondern das Erbe gilt den Heiligen, also denjenigen, die Errettung erfahren haben, die vor Gott eingestanden haben, ich brauche dich als meinen Retter, ich brauche Vergebung der Schuld. Und dieses Erbe ist im Licht, das heißt, es ist nicht materiell, es ist nicht fassbar, sondern es ist ein geistliches Erbe, ewiges Leben und die Zukunft bei Gott. Doch wieso kann Gott uns zu seinen Erben machen? Was ist der Grund dafür? Was befähigt Gott als gerechten, heiligen Gott, uns sündige Menschen zu seinen Erben zu machen? Die Antwort finden wir in Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Noch einmal, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Die Herrschaft der Finsternis meint, dass wir gefangen waren, dass wir Sklaven waren, Unfreie. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit, Gott zu ehren. Finsternis bedeutet, dass wir komplett getrennt waren von Gott. Gott ist Licht und wir leben in der Finsternis getrennt von ihm. Das bedeutet nicht, dass jemand, der Gott nicht kennt, nicht auch Gutes tun kann. Gott gibt jedem, Gerechten wie dem Ungerechten, Anteil an seiner Gnade. Aber es bedeutet, dass Menschen, die in der Finsternis leben, von sich aus Gott nicht gefallen können. Gott selbst muss eingreifen. Gott selbst muss hineingreifen und aus der Finsternis Licht machen. Gottes Rettungsoperation umfasst zwei Schritte: Retten und hineinversetzen in sein Reich. Wir werden befreit aus den Fesseln der Finsternis und treten ein in das Königreich von Jesus Christus. Wir werden Bürger des Himmels. Wahrscheinlich muss Paulus hier an seine eigene Bekehrung denken. Bei seiner eigenen Bekehrung ist etwas ganz Besonderes passiert. Jesus Christus ist ihm persönlich erschienen. Und Jesus hat Folgendes zu ihm gesagt in Apostelgeschichte 25, Vers 17. Der sagt, Jesus, und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun. Und was wird dann passieren? Dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Und von der Gewalttat des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen. Jeder Mensch steht unter der Herrschaft der Finsternis. Es gibt keinen neutralen Ort. Von Geburt an gehören wir alle zur Finsternis. Das heißt, dass wir Gott nicht gefallen können und dass wir mit unserem Leben zum Ausdruck bringen, dass Gott uns egal ist. Wir können es offen ausdrücken oder einfach durch Gleichgültigkeit. Unser Leben zielt an Gott vorbei. Und wenn wir dieses zu Lebzeiten nicht klären und zugeben, dann wird dieser Zustand für Ewigkeiten fortgeschrieben werden. Die Bibel nennt diesen Ort Hölle. Gibt es einen Ausweg? Ja. Er hat uns errettet aus der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und wie hat er das getan? Und nun sind wir beim letzten Vers, in Vers 14. Indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Durch Jesus Christus gibt es einen Ausweg aus der Finsternis heraus. Und zwar dadurch, dass Jesus selbst unsere Schuld stellvertretend trägt. Er hat unseren Schuldschein an unserer Stelle beglichen. Unsere Schulden, die immer länger werden, die wir selber nicht bezahlen können. Und nun kommt Jesus und bezahlt an unserer Stelle die Schulden. Weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat, kann nun der Vater uns Vergebung schenken. Das ist ein ziemlich hoher Preis. Diese Vergebung ist kein billiges, ich drücke mein Auge zu, das ist schon in Ordnung. Das kann der heilige Gott nicht. Er muss die Schuld, die wir selber verbüßen, die wir selber verantworten, die muss er tragen, damit er uns vergeben kann. Und er hat es getan. Er hat diese Möglichkeit geschenkt und nun dürfen wir Vergebung bekommen. Und jetzt sehen wir das gesamte Bild. Gottes Mission erfolgt, indem er seinen Sohn an unserer Stelle sterben lässt. Dadurch ist er imstande, uns Vergebung anzubieten. Und jeder, der diese Vergebung annimmt, bekommt ewiges Leben. Mit anderen Worten, der bekommt Erlösung. Und dann gehören wir nicht mehr zum Herrschaftsbereich der Finsternis, sondern wir werden transferiert in den Herrschaftsbereich Gottes, in sein Reich. Wenn du diese Bibelstelle liest, kannst du dich mit hineinnehmen in das Wir. Paulus hat für euch gebetet. Und dann in Vers 12 haben wir gesehen, wie er von euch zu Wir wechselt. Kannst du dich mit hineinnehmen? Kannst du sagen, auch ich kann Gott so dankbar sein dafür, dass er mich versetzt hat, dass er mir vergeben hat? Bist du dabei, wir zu sagen? Wenn nicht, so kannst du jederzeit zu Gott kommen. Genauso wie Paulus es hier tut, durch ein Gebet. Du kannst zu ihm beten und sagen, bitte schenk auch mir diese Vergebung. Lass mich Anteil haben an dieser herrlichen Kraft, die du jedem geben möchtest. Lass mich ein Erbe des ewigen Lebens werden. Ja, und wenn du das erlebt hast, dann wirst du verstehen, warum Paulus hier so dankbar ist, warum er jubelt. Du wirst es mit Freuden tun. Ab diesem Moment gilt nur noch, was Gott möchte, was Gott von dir erwartet, wie du Gott gefällst. Dynamisch, Vers 10, dauerhaft, Vers 11 und dankbar, Vers 12 bis 14. Ich komme zum Schluss. John Payton durfte in höherem Alter erleben, dass Gott sein kraftvolles Ausharren segnete. Nachdem er erneut geheiratet hatte, reiste er auf die Nachbarinsel, wo er vorher war, auf die Insel Tanna, um dort erneut eine Missionsarbeit aufzubauen. Aber auch hier war es sehr schwierig. Die Leute glaubten ihm nicht. Sie wollten nichts von Jesus hören. Die Insel hatte keine eigene Süßwasserquelle. Sie waren darauf angewiesen, dass es regnete und dass sie das Wasser auffingen in großen Zisternen. Aber wenn diese leer waren, gab es kein Wasser mehr. Da kam John Payton die Idee. Er grub einen Brunnen, ein tiefes Loch. Die Inselbewohner kannten keinen Brunnen. Sie sagten, aber der Regen kommt doch nur von oben. Wie könnt ihr nur glauben, dass Regen aus der Erde kommen kann? Doch Payton grub weiter, jeden Tag, mit Hoffnung, mit der großen Hoffnung darauf, auf Grundwasser zu stoßen. Und dann sagten sie, ja, Missy, und wenn ihr Wasser findet, so werdet ihr durch das Loch ins Meer fallen. Sie kannten keinen Brunnen. Schließlich, nach tagelangem Graben, begann sich der Boden mit Wasser zu füllen. Es war Süßwasser. Es lag das größte Erstaunen in den Zügen der Insulaner, als sie Gottes geheimnisvollen Regen sahen. Payton durfte erleben, wie ab diesem Zeitpunkt, wo sie nun sich von Gott mit Wasser versorgt sahen, wie sie nun auch auf die Inhalte von dem Missionar hörten und das Evangelium annahmen. Die Freude über die Befreiung aus der Finsternis, die Freude darüber, endlich nicht mehr Angst haben zu müssen vor den bösen Geistern, war grenzenlos. Am Ende von John Paytons Leben sagte er, und unser Gott sei angebetet. Wir haben in unserem liebenden Herrn Jesus Gnade zum Frieden und zur Freude in allen Umständen. Paulus' Gebet will uns genau diesen dankbaren Blick schenken. Deshalb, ab Vers 9, hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen.